Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Zum Start aber: die Wirtschaftsforschungsinstitute senken reihenweise ihre Prognosen, heute das Münchner IFO-Institut. Welche Erwartungen es da gibt, darüber habe ich vor der Sendung mit dem IFO-Konjunkturexperten Timo Wollmershäuser gesprochen und ihn zunächst nach den IFO-Erwartungen für Rezession und Inflation gefragt.
Ja, wir haben im Vergleich zu unserer Prognose, die wir im Sommer rausgebracht haben, doch die Wachstumsaussichten deutlich nach unten korrigiert, vor allem für das nächste Jahr, und gleichzeitig die Inflationsprognose deutlich hochgenommen. Das heißt, unterm Strich gehen wir jetzt davon aus, dass wir im Winterhalbjahr, das heißt im letzten Quartal diesen Jahres und im ersten Quartal des kommenden Jahres, in eine Rezession gehen. Das heißt, dass die Wirtschaftsleistung in diesen beiden Quartalen schrumpfen wird.
Wie sieht das konkret aus, in Zahlen gesprochen?
Ja, in diesem Jahr sieht das Wachstum noch ganz gut aus, 1,6%. Aber im nächsten Jahr haben wir dann tatsächlich ein Minus vor der Zahl stehen, minus 0,3%, also ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung aufs Jahr gesehen. Und viel dramatischer sind die Zahlen eigentlich bei der Inflationsrate. Wir haben ja jetzt schon einige Monate uns daran gewöhnt, dass die Raten bei 7, knapp 8% sind. Das wird es auch im Jahresdurchschnitt dann sein, in diesem Jahr 8,1% und im nächsten Jahr im Schnitt über 9% sogar. Wobei der Hochpunkt, das muss man jetzt auch noch dazu sagen, tatsächlich am Jahresbeginn unserer Schätzung nach bei etwa 11% sein wird.
Dann wahrscheinlich, wenn die Energieversorger ihre Strom- und Gaspreise tatsächlich anpassen an die hohen Beschaffungskosten. Ist das der Treiber speziell für die hohen Inflationsraten zum Jahresstart?
Genau, wir gehen eben davon aus, dass das tatsächlich vor allem Anfang des nächsten Jahres, also oft ist das eben tatsächlich zum 1. Januar, werden die Preisanpassungen vorgenommen. Wir sehen das auch jetzt schon. Und das, was wir jetzt sehen, das kann man schon so ein bisschen als Anhaltspunkt dafür nehmen, was dann auf breiter Front eben spätestens zu Beginn des nächsten Jahres zu erwarten ist. Und das sind wirklich kräftige Anhebungen, sowohl bei den Abschlägen, die wir für Gas, als auch bei Stromabschlägen zu erwarten haben. Und deswegen haben wir dann wirklich zu Beginn des Jahres den Hochpunkt der Inflationsrate.
Parallel hat heute das Statistische Bundesamt die Zahlen zu den Unternehmensinsolvenzen bekannt gegeben. Demnach hat es im ersten Halbjahr zwar weniger Firmenpleiten gegeben, aber einen deutlichen Anstieg kurzfristig von Juli zum August. Ist das der Start einer Pleitewelle, wie sie ja schon befürchtet wird?
Ja, ob das eine Welle wird, das möchte ich jetzt erstmal bezweifeln. Es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass es in wirtschaftlichen Schwächephasen oder in Krisen oder gar wenn wir in eine Rezession kommen, eben Unternehmenspleiten gibt. Nicht jedes Unternehmen schafft das. Eben die Unternehmen, die nicht besonders gut aufgestellt sind, die bei der Liquidität schon recht angespannt war, die fallen dann typischerweise eben raus aus dem Wirtschaftsleben, gehen eben in die Insolvenz. Davon gehe ich schon aus, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt wirklich zu einer Welle kommen, zu einem Massensterben, wie ich das jetzt immer wieder höre in den letzten Tagen von Unternehmen. Das wird die Unternehmen belasten, das ist gar keine Frage. Die Nachfrage, der Konsum wird zurückgehen. Das wird vor allem die konsumnahen Unternehmen, die Einzelhändler, die Gastronomen belasten. Es wird auch die Industrie belasten, vor allem die, die eben energieintensiv wirtschaften, weil sie eben die hohen Kosten tragen müssen und nicht alles von den hohen Kosten weitergeben müssen. Aber ich glaube noch nicht daran, dass es hier jetzt wirklich zu Masseninsolvenzen kommen wird.
Wie sind Ihre Erwartungen für den Arbeitsmarkt?
Ja, beim Arbeitsmarkt sind wir eigentlich doch recht entspannt, sage ich mal. Das haben uns die letzten Krisen eigentlich auch schon gezeigt. Typischerweise verlieren nur ganz wenige Menschen. Und die Corona-Krise war jetzt ja vergleichsweise eine sehr, sehr starke, sehr, sehr tiefe Krise, eine sehr, sehr tiefe Rezession. Also bei weitem eine tiefere Rezession als die, die wir jetzt erwarten. Also die Unternehmen entlassen eigentlich nur ganz wenig, ganz selten ihre Mitarbeiter. Wenn es ihnen nicht gut geht, dann werden sie allenfalls eben Kurzarbeit beantragen. Das war im Prinzip das Mittel der Wahl, auch während der Corona-Krise. Also von daher glaube ich nicht, dass die Arbeitslosenzahlen jetzt infolge der Krise steigen werden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Unternehmer jetzt wieder Kurzarbeit anmeldet.
Die Politik, die Ampelkoalition hat bereits das Entlastungspaket 1 geschnürt, das Entlastungspaket 2, das Entlastungspaket Nummer 3 ist in der Mache. Was kann nach Ihrer Einschätzung die Politik mehr tun?
Ja, ich glaube, das Wichtigste, was die Regierung tun kann, ist bei der Energie- und Stromversorgung wirklich weiter am Ball zu bleiben. Also wenn man sich nochmal eben überlegt, was der Auslöser der Krise ist, dann ist das ja ein drohender Gasmangel, weil eben Russland uns kein Gas mehr liefert. Da ist schon viel passiert im Sommer. Wir haben neue Gasquellen erschlossen. Wir haben die LNG-Terminals gebaut, die aller Voraussicht nach auch zu Beginn des nächsten Jahres in Betrieb gehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was die Politik auch auf längere Frist tun kann. Wir müssen sozusagen diesen Wegfall eines Energielieferanten jetzt ersetzen durch entweder Gas aus anderen Ländern oder eben andere Energieformen. Ich denke, hier können wichtige Weichen gestellt werden und das würde auch nachhaltig, langfristig die Preise wieder zurückführen. Kurzfristig ist es sicherlich richtig, in Teilen, was in den Entlastungspaketen gemacht wurde, dass man vor allem eben die einkommensschwachen Haushalten unter die Arme greift. Das ist vor allem, denke ich, auch der Fokus des Entlastungspakets 3 gewesen. Das war an sich ganz gut so. Was bisher noch nicht wirklich berücksichtigt worden ist, das sind die Unternehmen. Die sind bisher tatsächlich noch etwas zu kurz gekommen. Ich denke, hier muss auch nachgebessert werden im Sinne eines Rettungsschirmes. Muss man klar definieren, wer kann denn staatliche Hilfen in Anspruch nehmen, Liquiditätshilfen oder eben irgendwelche Bürgschaften, die der Staat vergibt. Eben Unternehmen, die wirklich kurzfristige Liquiditätsschwierigkeiten haben, weil beispielsweise sie eben die hohen Gas- oder Strompreise nicht bezahlen können, aber ansonsten eben eigentlich ein tragfähiges Wirtschaftsmodell haben. Ich denke, das wäre jetzt etwas, was der Staat noch mal nachjustieren müsste.
Wir berichten gleich über den Auftakt der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie. Dort geht die EG Metall ja mit einer Forderung von 8% an den Staat. Nach jetzigen Maßstäben, auch nach den Erwartungen, die Sie genannt haben, ist das weniger als die Inflationsrate. Die Gewerkschaften kalkulieren also Kaufkraftverluste ihrer Mitglieder ein. Trotzdem sagen die Arbeitgeber, das sei nicht verkraftbar. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Na gut, wir sind jetzt am Beginn von Verhandlungen, nicht? Da wird natürlich erst immer mal eine Extremposition bezogen. Ich denke, es ist wichtig zu erkennen, dass tatsächlich wir als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch die Unternehmer, beide in realer Rechnung, also nach Abzug der Inflation, die einen ziehen die Inflation von ihrem Gewinn ab, die anderen von ihren Löhnen, dass wir Verluste hinnehmen müssen. Ich denke, das ist etwas, was uns klar sein muss. Wir müssen die Rechnung bezahlen. Die Rechnung für die hohe Energie, die geht an diejenigen, die eben Energie liefern. Das ist bei uns eben größtenteils das Ausland. Und wir müssen sozusagen diese Kosten auf alle Schultern gesellschaftlich eben verteilen. Also insofern denke ich, wir müssen uns auf Reallohnverluste einstellen, auch nach den Tarifabschlüssen. Und wie dann am Ende jetzt wirklich sozusagen die Balance gehalten wird, ob wir dann bei 6% plus oder 6,5% plus landen, das ist sicherlich dann eine Verhandlungssache. Aber ich denke, das ist etwas, wo ich jetzt optimistisch bin, dass wir hier eine vernünftige Lösung bekommen. Das ist zumindest das, was wir eigentlich bei den Tarifabschlüssen auch in den letzten, ja, fast schon ein, zwei Jahrzehnten beobachten konnten. Doch sehr vernünftige Gewerkschaftsforderungen.
Wann erwarten Sie denn eine Normalisierung, vor allem der Inflationsraten?
Ja, die hohen Inflationsraten, die werden uns noch eine Weile begleiten, auf jeden Fall im nächsten Jahr. Wir werden eben, wie gesagt, mit etwa 11% starten im Jahr, wenn die Anpassungen bei den Energiepreisen kommen. Das wird nicht unter 5% fallen im Laufe des nächsten Jahres. Die Normalisierung, wenn wir dann erst im Jahr 2024, also aus heutiger Sicht in über einem Jahr sehen, dann werden wir dann allmählich Inflationsraten bekommen, die wieder Richtung 2% tendieren.